Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben das Thema der Messias in den Opfern, 3. Mose 1 bis 7, heute Morgen vor uns. Für die, die nicht wissen, wer der Messias ist der verheißene Erlöser im Alten Testament. Und auf ihn weisen diese Opfer im Alten Testament hin, dass er eines Tages kommen sollte, um diese Opfer zu erfüllen durch sein Sterben für unsere Sünden. Ich lese aus 3. Mose 1, Abvers 1. Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach: Redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen. Ein männliches ohne Fehl am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen. Zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, die des Priesters, sollen Feuer auf dem Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Zunächst einmal bis hierhin. Da muss ich klar sein, wir haben diesen Abschnitt gelesen aus der Tora. Die ersten 5 Bücher der Bibel, die 5 Bücher Mose, sind die Tora, das Gesetz. Und wir haben aus dem Herzstück der Tora gelesen. 3. Mose ist genau in der Mitte der 5 Bücher Mose. Und nun, in Psalm 40, da haben wir einen messianischen Psalm. Prophetisch weist er hin auf den kommenden Messias, der als Opfer einmal für uns sterben sollte. Wir haben in der Einleitung aus Hebräer 10, 1 bis 10 gelesen. Und dort wurde ja zitiert aus Psalm 40 und erklärt, dass sich das auf den Messias bezieht. Und ausgerechnet dort im Psalm 40 sagt der Messias: Deine Tora ist im Innern meines Herzens. Dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Also das Gesetz, die Tora, ist im Herzen des Messias, und das Herz der Tora im Herzen des Messias ist das 3. Buch Mose, das uns die Opfer vorstellt. Nun, das zeigt schon mal ein bisschen an, wie wichtig dieses 3. Buch Mose ist, das von vielen Bibellesern vernachlässigt wird, weil es so schwierig ist. Aber ganz kurz eine Übersicht über die 5 Bücher Mose, damit man versteht, was die Bedeutung des Herzstücks davon ist. Das 1. Buch Mose heißt im Hebräischen, gemäß dem ersten Wort im Text, Bereshit, im Anfang. Es ist das Buch der Anfänge und Ursprünge. Dieses Buch erklärt den Ursprung von Himmel und Erde, den Ursprung der Pflanzen, Tiere, des Menschen, der Ehe, Familie, den Ursprung der Sünde und des Todes und des Leidens, wird auch hier erklärt, der Ursprung der Völker, warum gibt es verschiedene Völker? Der Ursprung der Völker und der Sprachen wird hier erklärt, und auch der Ursprung des Volkes Israel, des auserwählten Volkes Gottes. Der Beginn des 1. Buches Mose ist markant. Es beginnt da mit einer lebendigen Seele. 2 Vers 7. Gott macht Adam aus Erde und er macht ihn zu einer lebendigen Seele. Und wird gestellt, der erste Mensch, in die Weite des Gartens Edens. Und da finden wir den Menschen in der Heimat, in Gemeinschaft mit Gott. Aber das Ende des gleichen Buches, so völlig anders. Im letzten Vers kann man nachschauen in seiner Bibel. Es endet mit einer Leiche. In der Enge eines Sarges, in der Fremde, in Ägypten, im Land der Götzendiener. Unglaublich, dieser Kontrast. Wie kommt es von da dahin? Nun, der große Wendepunkt ist 1. Mose 3, der Sündenfall des Menschen. Der Mensch hat rebelliert gegen Gott und sein Wort und das hat all das Elend in die Welt gebracht. Das Elend, mit dem wir täglich konfrontiert sind. Das zweite Buch Mose, das beginnt im Hebräischen mit Ve'ele Shemot. Und dies sind die Namen. Und darum nennt man es einfach Shemot. Also wenn ich in Israel predige, dann sage ich zum Beispiel, wenn ich sagen will, wir lesen in 2. Mose 1, dann sage ich Sefer Shemot, Perek Echad. Und dann wissen alle, sie müssen 2. Mose aufschlagen. Aber ich habe nur gesagt, das Buch Namen, Kapitel 1. Ja, das ist der Name des zweiten Buches Mose. Im Deutschen ist es ja nicht so intelligent. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Ja, und nun, dieses Buch beginnt genau dort, wo das erste Buch Mose aufgehört hat, nämlich es beginnt mit der Enge der Sklaverei in der Fremde in Ägypten. Israel in Ägypten. Dem Land der Götzendiener. Und wir sehen da ein Volk, das steht unter dem Urteil des Todes. Alle Jungs sollen in den Nil geworfen werden. Nach der Geburt. Aber dieses Buch endet so völlig anders. Es endet mit der Vollendung des Hauses Gottes, der Stiftshütte. Also das Ende ist ein Volk, das heimgekehrt ist, zu Hause ist in der Gemeinschaft mit Gott. Und es heißt ausdrücklich in Kapitel 40, die Herrlichkeit Gottes erfüllt dieses Haus. Also es endet wieder mit Herrlichkeit. Das erste Buch Mose hat schon mit Herrlichkeit begonnen, mit der Schöpfung. Und Psalm 19 sagt ja, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Also wir finden hier die Rückführung. Und der große Wendepunkt in 2. Mose ist 2. Mose 12. Das Blut des Passahlammes. Das brachte die totale Wende aus dem Elend heraus, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt versteht man, warum 2. Mose Shemot heißt, Namen. Es ist das Buch der Erlösung. Gott ruft jeden persönlich mit Namen, um diesen Weg der Erlösung heim zu ihm zu gehen. Und dann kommt das dritte Buch Mose und das beginnt mit Vayikra. Und er rief. Und darum heißt das dritte Buch Mose im Hebräischen Vayikra. Jeder in Israel versteht, wenn man sagt Vayikra, Perek Echad, dann muss er dritte Mose 1 aufschlagen. Aber ich habe nur gesagt, und er rief, Kapitel 1. Aber das Besondere ist, wir lesen sehr oft in der Tora, dass Gott spricht zu Mose und zu Aaron zum Beispiel. Immer heißt es, er sprach. Aber hier heißt es, und er rief. Und wenn Gott ruft, dann ist es etwas ganz Besonderes. Eine kleine Hausaufgabe, man muss ja in einer Predigt auch Aufgaben geben. Alle Stellen heraussuchen in den Evangelien, wo der Herr Jesus ruft. Normalerweise ruft er nicht, aber es gibt eine ganze Serie von Ausnahmen. Und das sind ganz besondere Stellen. Wenn Gott ruft Und hier haben wir also Gottes Ruf an ein erlöstes Volk, das heimgekehrt ist, zur Begegnung mit ihm im Anschauen der Herrlichkeit Gottes im stellvertretenden Opfer. In Absonderung von aller Art des Bösen. Denn in diesem Buch wird der Ausdruck heilig, heiligen, Heiligtum, Heiligkeit, alles von der hebräischen Wurzel Kadash, etwa 150 Mal gebraucht. Es ist wirklich das Buch der Heiligkeit. Und die Grundbedeutung von Kadash ist absondern. Auf die Seite stellen, im Sinn von auf die Seite stellen für Gott reservieren. Und so ist das dritte Buch Mose das Buch, wo Menschen reserviert sind für Gott, um ihn zu dienen und ihn anzubeten. Das vierte Buch Mose heißt gemäß einem Wort im ersten Vers Bemidbar, in der Wüste. Dieses Buch beschreibt ganz ausführlich die Wüstenwanderung. Und es zeigt, dass ein Volk, das erlöst ist, um Gott zu dienen, das muss auch so leben in dieser Welt. Und darum ist das hier das Volk, das eben berufen ist, 3. Mose, Vayikra, das soll eben auch so leben in den Schwierigkeiten des Lebens hier in der Wüstenwanderung. Die Würde der göttlichen Berufung, 3. Mose, verpflichtet zu einem würdigen Wandel mit Gott. Aber in diesem Buch sehen wir eben leider die Untreue Israels und ihr Versagen. Aber dabei ständig die Treue Gottes. Und hier werden auch von Gottes Seite hier alle Hilfsmittel am Anfang des Buches, Kapitel 1 bis 11, gegeben, damit die Reise auch gelingen könnte. Es bleibt noch das fünfte Buch Mose. Elle Hadvarim. Dies sind die Worte. Oder einfach kurz, Hadvarim, die Worte. Das ist so charakteristisch für das ganze Buch, denn es ist das Buch des Gehorsams. Mose hält am Ende seines Lebens 8 Abschiedsreden und erklärt noch einmal, wie wichtig es ist, das ganze Wort Gottes umzusetzen und danach zu leben, damit wir unter Gottes Segen stehen können. Und so ist es das Buch des Gehorsams und es zeigt, Gehorsam gegen Gottes Wort bringt Segen, Ungehorsam dagegen bringt Fluch. Es gibt einen Rückblick auf Israels Vergangenheit, 1 bis 4, um zu sehen, immer wenn ihr gehorsam wart, hat Gott gesegnet. Wenn ihr ungehorsam wart, kam Gottes Gericht. Und dann haben wir die Darlegung des Willens Gottes in den Kapiteln 5 bis 27 und schließlich einen Vorausblick auf Israels Zukunft. Eine gewaltige prophetische Panoramadarstellung 28 bis 34. Und auch da wird gezeigt, wenn ihr gehorsam sein werdet, wird der Segen kommen. Wenn ihr ungehorsam seid gegen Gottes Wort, wird Gottes Fluch über euch kommen. Das, der Ausdruck hören, gehorchen, auf Hebräisch ein Wort, Shama, kommt etwa 50 Mal in diesem Buch vor. Und auch der Ausdruck beobachten, bewahren, Shama, etwa 50 Mal. Es ist das Buch des Gehorsams. Nun sehen wir also die Bedeutung der Abfolge der Bücher. 1. Mose, die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Aber 2. Mose zeigt die Erlösung durch das Blut des Lammes. Und schließlich 3. Mose, die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. In Johannes 4, Vers 23 erklärt der Jesus der samaritischen Frau, die sich fragt, ja, wie ist das eigentlich mit dem Gottesdienst? Wo müsste der Tempel sein? Auf dem Gerizim oder in Jerusalem? Und der Herr Jesus erklärt ihr in Johannes 4, Vers 21. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, auf dem Gerizim, wo die Samariter sind, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde, und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Er sagt, jetzt kommt eine neue Epoche. Jetzt, wo der Messias gekommen ist. Und diese neue Epoche, Hora genannt, Stunde, Epoche, das ist die Epoche der wahrhaftigen Anbeter, die den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, was ist denn das Gegenteil von wahrhaftigen Anbetern? Unwahrhaftige. Nein. Symbolische Anbeter. Durch das Darbringen dieser Opfer, von denen wir gelesen haben in 3. Mose, mit Tieren, das war eine symbolische Art der Anbetung in der Zeit der Tora. Aber mit dem Kommen des Messias sollte die Erfüllung dieser Art von Anbetung kommen, die wirkliche Anbetung. Also wahrhaftig heißt hier wirklich. Im Gegensatz nur zu bildlich. Und darum sagt der Herr Jesus auch in Johannes 6, ich bin das wahrhaftige Brot. Ja, im Gegensatz zu einem lügnerischen Brot. Nein, 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 nein. Im Gegensatz zu Manna, das nur ein bildliches Brot vom Himmel war, das eben hinwies auf den Messias, die wahre Speise. Ja, also das wahrhaftige Brot ist das eigentliche, das wirkliche Brot. Und die wahrhaftigen Anbeter, die wirklichen Anbeter, die in Geist und Wahrheit anbeten. Indem sie zu Gott kommen und sprechen über die Herrlichkeit des Messias, des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes. Und so können wir ganz viel praktisch lernen über Anbetung, wenn wir 3. Mose studieren. Und noch möchte ich hinzufügen, das 3. Buch Mose wurde verfasst in einem Monat, im Lauf eines Monats. Und zwar im Monat Nissan 02. Nicht wahr? Im Monat Nissan oder Abib ist man ausgezogen aus Ägypten und nach einem Jahr war die Stiftshütte am Sinai gebaut und dann gab Gott zum Jahresjubiläum des Auszugs aus Ägypten, also Nissan 02, das 3. Buch Mose. Es endet nämlich in 2. Mose 40, Vers 17, gerade vor diesem Datum und 4. Mose 1,1 fährt dann weiter mit dem 2. Monat. Und so ist klar, 3. Mose fällt genau in diesen Jubiläumsmonat des Auszugs aus Ägypten. Jetzt schauen wir uns diese Opfer genauer an. Und es ist natürlich klar, es geht um eine Einführung in diese Opfer. Wir können nicht 7 Kapitel in ein paar Minuten Vers für Vers durchbesprechen. Ganz grundsätzlich aber nochmals zur Bedeutung der Opfer. Psalm 40, da hören wir die Stimme des Messias, der sagt, ich schlage das jetzt auf, muss ich vorstellen, prophetisch hat das König David festgehalten, was der Messias sprechen wird. In Psalm 40, Vers 7, an Schlacht und Speisopfer hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und deine Tora ist im Innern meines Herzens. Wann hat der Herr Jesus diese Worte gesprochen? Auf welchen Moment in seinem Leben bezieht sich das? Wir hatten das in der Einleitung bereits erfahren. Hebräer 10. Aber vielleicht den Punkt verpasst. Wie so oft, wenn man die Bibel liest. Man muss sie ganz sorgfältig, langsam, genau lesen. Und da haben wir doch gelesen, als er in die Welt kommt, spricht er. Und dann kommt Schlacht und Speisopfer, hast du nicht gewollt. Als er in die Welt kommt. Das heißt, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, hat diese Worte gesprochen, damals in Bethlehem, als er auf die Welt kam. Ein Kind kann nicht sprechen. Und der Herr Jesus wurde ein wirkliches, echtes Kind. Aber er hat nie aufgehört, Gott zu sein, der ewige Sohn zu sein. Und als der ewige Sohn hat er bei seinem Kommen in diese Welt, bei der Geburt, das ist ein Weihnachtstext, hat er gesprochen, an Schlacht- und Speisopfer hattest du kein Gefallen, Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches, im Tanach, im Alten Testament, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Eindrücklich. Er kommt in diese Welt und sagt, diese Opfer sind nicht das Eigentliche, was Gott wollte. Es waren ja nur Bilder. Das Eigentliche war das Opfer des Messias, das wirklich Sünden wegtun kann. Und jetzt haben wir vielleicht noch ein kleines Problem. In dem Zitat in Hebräer 10 hat es geheißen, einen Leib hast du mir bereitet. Aber hier steht, Vers 7, Ohren hast du mir bereitet. Wörtlich sogar im Hebräischen, Ohren hast du mir gegraben. Das ist ja schon nicht das Gleiche. Aber man muss wissen, der Heilige Geist hat Hebräer 10 so inspiriert. Das muss einen Grund haben. Und heute aus der modernen Embryologie können wir das so gut verstehen. Nicht wahr? Wie entsteht ein Mensch? Es geht so. Da ist eine Eizelle, ja? Die weibliche Eizelle. Und dann kommt die Samenzelle des Mannes. Das sind zwei Einzeller. Das sind keine Menschen. Das ist einfach das Programm, um einen Menschen zu bauen, ist dort aufgeschrieben. Aber jetzt kommen diese zwei Zellen zusammen und sobald die männliche Samenzelle eindringt in die Eizelle, verändert sich die äußere Membran und es kann keine andere mehr reinkommen. Und diese zwei Programme werden vereinigt und das ist ein Mensch. Das ist der Beginn. So hat es mit mir angefangen, mit einer Zelle. Ein Einzeller, aber ich war nicht eine Amöbe. Das sieht äußerlich sehr ähnlich aus, aber das, was drin steht, ist wichtig. In der Amöbe steht nicht, wie man Rogelini bauen muss. Ja? Aber in dieser Zelle steht, wie man mich bauen muss. Und bei Ihnen war es so, das ist der Bauplan, wie man sie bauen muss. Und das ist bei den Krokodilen so. Da steht das Programm, wie man Krokodil bauen muss. Und bei den Erbsen, wie man eine Erbse bauen muss. Das ist das Programm drin. Und dann entwickelt sich diese Einzeller. Und zwar gibt es eine Teilung in zwei Zellen, dann 4, 8, 16, 32. Es gibt so einen richtigen Zellhaufen, aber es ist ein Mensch. Den darf man nicht töten. Es gibt manche Leute, die denken, doch, das darf man töten, weil das ist ein Mensch in Entwicklung. Übrigens, schauen Sie mal an. So sieht einer aus, der etwa 60 Jahre ist. Ja, ich bin auch ein Mensch in Entwicklung, aber in manchen Bereichen Abwärtsentwicklung. Und damals im Mutterleib, das war Aufwärtsentwicklung. Also, man darf ja einen Menschen in Abwärtsentwicklung nicht töten. Also darf man auch einen Menschen in Aufwärtsentwicklung nicht töten. Ja, jetzt geht es aber weiter, sind wir da bei diesem Zellhaufen angelangt und dann beginnt sich ganz früh Furchen zu bilden. Und das sind keine Kiemen, wie uns früher die Biologielehrer, als man das noch nicht wusste, erzählt haben. Jetzt kommt ein Fischstadium. Völliger Unsinn. Hat mit Kiemen gar nichts zu tun, sondern das sind ganz wichtige Furchen, die bilden sich zu den Gehörkanälen aus. Und dann, alles Weitere kommt auch noch dazu. Aber etwas vom Frühesten, was gebildet ist, sind diese Gehörkanäle. Ohren hast du mir gegraben. Und darum, wenn der Herr Jesus das so sagt, Ohren hast du mir gegraben, ist das gleichbedeutend wie einen Leib hast du mir bereitet. Versteht man das? Aber die Betonung mit den Ohren ist eben einen Leib, der fähig ist, auf Gott zu hören und gehorsam zu sein. Und da sagt der Messias, siehe, ich komme, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott ist meine, da steht nicht Last. Manchmal hat man den Eindruck, bei manchen steht in der Bibel, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Last. Meine Lust steht hier. Ja, er ist im völligen Gehorsam den Weg gegangen von Bethlehem bis nach Golgatha, um schließlich dieses Opfer zu sein. Gott hat nicht diese Brand- und Speisopfer, Sünd- und Schuldopfer gewollt, sondern was er wollte, ist das Opfer des Messias. So, jetzt verstehen wir noch besser, was wir jetzt studieren in 3. Mose 1 bis 7. Und zwar finden wir da vier blutige Opfer und ein unblutiges Begleitopfer. Erstens das Brandopfer, 3. Mose 1. Zweitens das Friedensopfer, 3. Mose 3. Drittens das Sündopfer, 3. Mose 4. Und schließlich viertens das Schuldopfer, 3. Mose 5. Kapitel 6 und 7 sind Ergänzungen, die immer sagen, das ist das Gesetz des Brandopfers, das ist das Gesetz des Friedensopfers. Weiterführende Bestimmungen zu den einzelnen Opfern. Und dann fällt natürlich noch 3. Mose 2. Dort wird das Speisopfer, das Begleitopfer beschrieben. Jetzt schauen wir uns das Brandopfer an. Ich habe am Anfang gelesen, 3. Mose 1, 1 bis 9. Da wird beschrieben, wenn das Brandopfer ein Stier ist. Das ist das größte Opfer, das möglich war. Nach Gottes Plan. Und dann in weiteren Versen wird erklärt, wenn das Brandopfer eine Ziege ist oder ein Schaf, ein Widder. Das ist Verse 10 bis 13. Und dann wird erklärt, in den Versen 14 bis 17, und wenn es eine Taube ist. Man konnte auch eine Taube als Brandopfer bringen. Sieht man diese Größen, enormen Größenunterschiede? Ein Stier, was kostet das? Ich meine, das sind doch 5000 Schweizer Franken so. Und eine Taube, ist nichts dagegen. Aber ist das nicht wunderbar? Das Brandopfer ist freiwillig. Vers 2 sagt, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Das ist ein ganz freiwilliges Opfer. Das musste man nicht bringen, das durfte man bringen. Aber eben wer reich war, der konnte einen Stier bringen. Und was ist mit den Armen? Die konnten eine Taube bringen. Kommt nicht darauf an. Und auch dazwischen. Man konnte eine Ziege bringen oder einen Widder bringen. Ist auch wieder günstiger als ein Stier. Und was aber vorgeschrieben war, in jedem Fall, es musste sein ohne Fehl. Vers 3. Ein männliches ohne Fehl. Es musste perfekt sein. Kein blinder Stier. Das ging nicht. Kein hinkender Stier. Perfekt musste das Tier sein. Denn es sollte ein Hinweis sein auf den Messias, der einmal ohne Sünde vollkommen in diese Welt kommen würde, um das Problem unserer Schuld zu lösen. Und von dem Herrn Jesus heißt es in 1. Petrus 1, dass er ein Lamm war, ohne Fehl und ohne Flecken. Genau der Ausdruck wird übernommen im Neuen Testament aus 3. Mose. Ohne Fehl. Um zu zeigen, er musste perfekt sein. Niemand anders konnte für uns sterben, nur er. Der Erlöser musste sündlos sein, um für unsere Sünden sterben zu können. Gott müsste jeden von uns richten, weil wir alle Gebote Gottes gebrochen haben in unserem Leben. Und Gott ist heilig. Und er ist so heilig, dass er nicht einfach über Sünde hinweggehen kann. Er muss Sünde richten. Aber Gott ist Liebe. Und das ist ein Dilemma. Gott möchte uns nicht richten, weil er uns liebt. Also, Gott hat einen Weg gefunden, in dem ein Stellvertreter für uns stirbt. Aber als Gerechter für uns die Ungerechten. Er nimmt unsere Schuld auf sich und Gott bringt die Strafe, die wir verdient haben in Ewigkeit, im Feuersee, auf den Stellvertreter. Und genau das wird uns in diesen Opfern in 3. Mose vorgestellt, dieser Ausweg, Erlösung durch Stellvertretung. Wenn man das einmal verstanden hat, dann haben wir das Evangelium verstanden. Das war der Weg, wie Menschen verschont werden konnten Aber dieser Stellvertreter musste eben absolut perfekt sein, ohne Fehl. Nun ist es so, wenn man ein Opfer bringen wollte, ein Brandopfer, musste man natürlich zuerst in den Stall gehen und das Beste aussuchen. Und so ist es auch in der Anbetung heute. Man wird nicht ein Anbeter, den man einfach mal so spontan anbetet. Nein, man muss sich mit dem Herrn Jesus beschäftigen und mit seinem Wort. Auch die Woche durch. Man kann nicht am Sonntag ein Anbeter sein, wenn man die Woche durch sich nicht mit dem Herrn beschäftigt und mit seiner Herrlichkeit, mit dem, was er auf Golgatha getan hat. Also man muss im Stall, das ist die ganz wichtige Vorarbeit, muss man sich beschäftigen mit dem Opfer und dann konnte man es zum Tempel, zur Stiftshütte bringen. Und nun, das Brandopfer in verschiedenen Abstufungen, ganz wichtig. Es gibt Menschen, die haben eine ganz tiefe Wertschätzung des Opfers des Herrn Jesus. Könnt ihr sagen, die sind fähig, einen Stier darzubringen. Und es gibt manche, die sind gar noch nicht lang bekehrt. Und die können sich sagen, ja, aber das könnte ich nie. So beten, so tief, so wie dieser das tut. Kein Problem. Man kann auch eine Taube bringen. Und in jedem Fall, wenn man den Text nochmal durchliest, heißt es am Schluss des Abschnitts, es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Keine Abstufung für Gott. Es ist so wertvoll, wenn man ganz einfach betet und vielleicht gar noch nicht so viel Tiefe erkannt hat von dem Opfer des Herrn Jesus. Gott nimmt das so an, genau wie er ein tiefes Gebet annimmt. Das ist ermutigend, nicht wahr? Jetzt weiter. Das Wort für Brandopfer im Hebräischen heißt Ola. Das heißt wörtlich Aufsteigendes. Gemeint ist Opfer, aber das Wort Opfer sagt man nicht. Man sagt nicht Sevach, sondern einfach Ola. Das ist das Aufsteigende, das so quasi zum Wohlgefallen für Gott vom Altar her zu ihm aufsteigt. Jetzt schlagen wir gerade zwei Fliegen auf einmal. Wie ist das mit dem Opfer von Jephtha? Hat er seine Tochter geopfert oder nicht? Ja, Jephtha hat gesagt, das Erste, was aus dem Haus kommt, ich werde es darbringen als eine Ola. Eine Ola ist nämlich weiblich. Nicht Olä, sondern Ola. Eine aufsteigende Opfergabe. Ja. Und er hat gesagt, werde ich als Ola darbringen. Und dann, oh Schreck, Jephthas Tochter kommt aus dem Haus und freut sich so, dass ihr Vater, sie war die einzige Tochter, wieder nach Hause kommt. Und er kommt in Trübsal. Ich habe versprochen. Und Jephthas Tochter sagt, halte dein Gelübde ein. Und dann geht sie auf die Berge, und zwar hinab von Mizpe. Mizpe heißt Aussichtspunkt. Sie geht von diesem hohen Punkt, heute im Westjordanland, runter auf die tiefer liegenden Berge und dort beweint sie ihre Jungfrauschaft. Nicht, sie beweint nicht, dass sie jetzt sterben müsste. Nein, sie ist bereit, sich ganz dem Herrn hinzugeben als eine Ola. Ein Opfer, das ganz für Gott ist. Und dann steigt sie von den Bergen dort unten wieder hoch nach Mizpe. Und sie, Hi-Ola, sie geht hinauf und weiht ihr Leben dem Herrn. Und damit sagt der Bibeltext ganz schlicht, Jephtha erfüllte sein Gelübde an ihr. So hat er es gemacht. Konnte das Wort so deuten, dass es dann für die Tochter passte. Ja, im Neuen Testament ist das griechische Wort Holokautoma. Das heißt, vollständig verbrannt werdendes Opfer. Denn alles wurde verbrannt beim Brandopfer für Gott. Es durfte nichts gegessen werden davon, vom Opfernden. Es durfte nichts eben genommen werden für die Menschen, was das Opfer anbetrifft, sondern das Opfer musste ganz für Gott verbrannt werden. Holocaust heißt ganz verbranntes. Also ein Opfer, das ganz für Gott ist. Darum spreche ich eigentlich normalerweise nicht über den Holocaust. Die, die das Wort brauchen, die meinen das schon richtig. Aber es passt eigentlich gar nicht. Ich sage Shoah. Das ist Hebräisch für Katastrophe. Das war eine schreckliche Katastrophe und Shoah ist genau richtig, das richtige Wort. Aber Holocaust ist, sagen Sie, das Wort für das Brandopfer. Und das weist nur auf den Messias hin. Und von diesem Opfer heißt es, dass es eben zur Verherrlichung Gottes ist. Wiederholt heißt es in Vers 9, 13, 17, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Ein lieblicher Geruch für den Ewigen. Es ist zu seiner Verherrlichung. Ganz wörtlich, Reach Nichoach heißt ein Geruch der Ruhe für den Ewigen. Das kommt zum ersten Mal vor in 1. Mose 8, 21 bei den Opfern von Noah. Sie waren ein Geruch der Ruhe. Gott ist völlig befriedigt, erfreut, beglückt durch das Opfer und sagt, ich werde nie mehr eine Sintflut über die Welt bringen. Das ist genau dieser Ausdruck. Und dann heißt es aber doch, um Sühnung zu tun, in Vers 4. Aber es fällt auf, hier beim Brandopfer wird nie über Sünde gesprochen. Das Wort Sünde kommt nicht vor. Es ist einfach ein Opfer zur Verherrlichung Gottes. Aber wieso heißt es denn hier, Sühnung zu tun? Nun, wieder ein bisschen Hebräisch Unterricht. Das Wort Sühnung tun heißt Lechaper, Alaf, über ihn. Und dieses Wort Lechaper heißt eigentlich ganz wörtlich, um zuzudecken über ihn. Jetzt versteht man, was Sühnung bedeutet. Sühnung bedeutet zudecken. Also der sündige Mensch wird durch den Messias zugedeckt und der Zorn Gottes trifft aber nicht den Sünder, sondern den, der zudeckt. Und der Zorn Gottes wird gestillt, weil Gott ist gerecht, er muss Sünde strafen, er kann nicht einfach die Augen zutun wie Allah. Ja, bei Allah heißt es, er kann einfach darüber hinweggehen. Aber der heilige Gott der Bibel kann nicht Dinge ungestraft lassen. Er muss sie an uns strafen oder an den Messias. Und Lechaper bedeutet also zudecken, so dass der Sünder durch das Opfer zugedeckt ist. Aber hier geht es jetzt nicht um Sünde, sondern hier heißt es, dieses Opfer ist zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Vers 3. Das heißt, die Schönheit, die Herrlichkeit dieses Opfers wird dem sündigen Menschen zugerechnet. Er wird zugedeckt von ihm. Also heißt es, ein Mensch, der Jesus Christus angehört, darf wissen, wenn ich vor Gott stehe, sieht Gott mich bekleidet mit der Herrlichkeit des Messias, des Herrn Jesus. Und das ist genau der Gedanke in Epheser 1, Vers 7, wo es heißt, wir seien angenehm gemacht in dem Geliebten. So in der Elberfelder. Begnadigt in dem Geliebten oder angenehm gemacht in dem Geliebten. Das Opfer wird uns zugerechnet. Wenn Gott uns sieht, sieht er den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit. Und das hilft auch, wenn man Mühe hat mit anderen Christen. Wenn man immer daran denkt, dass sie so zugedeckt sind durch die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wenn wir einander sehen in Christus, bekleidet mit seiner Herrlichkeit, dann hat man einen ganz anderen Zugang. Nicht wahr? Dann werden auch die Probleme so in der richtigen Art zugedeckt. Und dann, ganz wichtig, Handauflegung, Vers 4. Samach heißt nicht einfach so Händchen auflegen, sondern aufstützen. Also der das Opfer bringt, stützt das Gewicht seiner Person auf. Darum ist Handauflegung ein Bild der Identifikation, Einsmachung. Und das ist so wichtig, man muss sich mit dem Opfer des Herrn Jesus eins machen und dadurch kann Gott eben sein Opfer uns zurechnen. Und beim Brandopfer geht es darum, seine Herrlichkeit uns zu rechnen. Aber wir sehen, das Opfer wird nicht einfach so genommen und auf den Altar getan, sondern es wird vorher schön auseinandergenommen. In die Einzelstücke zerlegt. Da haben wir gelesen zum Beispiel, die Haut des Brandopfers muss abgezogen werden. Und das durften die Priester bekommen. Das ist das Einzige, was der Mensch bekam. Alles andere wurde für Gott verbrannt. Aber sehr schön. Ich glaube, wenn man sich daraus ein Kleid macht, aus dieser Rinderhaut, ja, dann versteht man, was das heißt, in Christus zu sein. Sein Opfer ist uns zugerechnet. Ja, und dann wird zum Beispiel der Kopf speziell abgetrennt beim Opfer und das Fett wird da abgelöst und die Eingeweide und die Eingeweide und die Beine müssen auch noch speziell mit Wasser gewaschen werden. Warum all diese Details? Ganz einfach, um zu zeigen, dass wir in der Anbetung sollten wir Detailisten sein und nicht Grossisten. Die Grossisten, die gehen so mit pauschalen Mengen um, ja? Und das sind Christen, die einfach beten, Herr, ich danke dir für alles. Amen. Aber Gott möchte wissen, wofür wir danken, dass wir eben auch über den Herrn Jesus in der Anbetung sprechen, was uns groß geworden ist. Zum Beispiel in Lukas 9, wo es heißt, dass er sein Angesicht festmachte, nach Jerusalem hinaufzugehen. Niemand konnte ihn abhalten auf diesem Weg. Auch ein Petrus, der sagte, dies widerfahre dir nicht. Der Herr sagt, gehe hinter mich, Satan. Für ihn war ganz klar, er geht schließlich nach Jerusalem, um dort das Opfer für uns zu werden. Diese Entschiedenheit, ja genau davon spricht der Kopf, der da speziell erwähnt wird. Der Wille des Herrn, diesen Weg bis zum Schluss zu gehen und sich durch nichts und niemand abhalten zu lassen. Und dann das Fett. Es ist so, Fett im Hebräischen und insbesondere das Wort Chelef, das dann auch in 3. Mose 3 wiederholt vorkommt, Chelef heißt im Hebräischen gleichzeitig auch das Beste. Also um zu sagen, das Beste im Bibelhebräischen kann man sagen, Chelef, Fett. So zum Beispiel 4. Mose 18, Vers 12, da wird gesprochen über das Beste, aber ganz wörtlich steht dort das Fett. Und übrigens, für die, die Mühe haben mit Fett, in anderen Nationen, anderen Kulturen ist das Leibspeise. Thailand, die flippen aus bei Fett. Aber eben, wie erkennt man die Qualität eines Entrecôte? Jetzt hören die Männer, ich höre sogar. Fettschicht über dem Fleisch. Also, so ein mageres Ding, das ist es nicht. Also, es spricht von dem Besten. Und sehen wir, so spricht das eben von der Vollkommenheit und von Vortrefflichkeit des Herrn Jesus. Dann die Eingeweide. Ja, das Wort Eingeweide im Neuen Testament in Philipper 1, Vers 8, benutzt der Apostel Paulus dieses Wort im Griechischen splankna, das heißt Eingeweide, für das Wort die inneren Gefühle. Ja, das hat viel zu tun mit Gefühlen, ja. Magenweh bekommt, wenn man irgendwie mit Problemen konfrontiert ist, ja. Die inneren Gefühle. Und das Eingeweide wird speziell erwähnt, eben das sind die inneren Gefühle des Herrn Jesus, seine Liebe, die bereit war, bis zum Letzten zu gehen. Johannes 13, da er in der Welt war, liebte er die Seinen. Und es heißt, bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende, kann man sagen. Und dann die Beine. Das hebräische Wort Kera heißt wörtlich Beuger. Das sind die Unterschenkel. Ja, die muss man, die Beuger sind da, um auf die Knie zu gehen. Und das spricht von dem Gebetsleben des Herrn Jesus. Ich war im Psalm 109, in einem messianischen Psalm, da sagte Herr Jesus, ich aber bin Gebet. Meistens ist es übersetzt, ich aber bin stets im Gebet. Aber stets steht nicht da, sondern wörtlich heißt es, ich aber bin Gebet. Sein ganzes Leben war eine Gebetsverbindung mit dem Vater. Das wird alles hier so vorgestellt und so konnten die Priester als Detailisten diese Dinge auf den Altar bringen und Gott darbringen. Und nun, Im Johannesevangelium wird ganz speziell der Herr Jesus vorgestellt, der gekommen ist, um Gott zu verherrlichen. Johannes 17, Vers 4, stellvertretend für viele Verse in diesem Evangelium: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und immer wieder in diesem Evangelium spricht der Herr von der Verherrlichung Gottes. Das Brandopfer wird im Johannesevangelium vorgestellt. Die Vollkommenheit Christi wird da erwähnt. Und dort im Johannesevangelium wird die Finsternis am Kreuz nicht erwähnt. Und das Verlassensein von Gott auch nicht. Warum? Weil dieses Opfer nichts zu tun hat mit Sünde. Es ging darum, der Herr Jesus hat durch sein Opfer Gott verherrlicht, wie er noch nie verherrlicht worden ist. Und er hat Gott mehr verherrlicht, als wir ihn verunehrt haben. Und wie haben wir Menschen ihn verunehrt? Jetzt das Friedensopfer, 3. Mose 3, hebräisch Sevach Shelamim. Shelamim ist verwandt mit Shalom, Friede. Sevach, also Schlachtopfer des Friedens. Und darum kann man übersetzen, je nach Bibelausgabe, Friedensopfer oder auch Dankopfer, Rettungsopfer, Wohlstandsopfer, Gemeinschaftsopfer, Freundschaftsopfer. Warum? Weil Shalom so breit ist in der Bedeutung. Ist alles drin. In der Wurzel Shalom. Ja, und bei diesem Opfer, das im Neuen Testament Thysia genannt wird, einfach Schlachtopfer. Also jetzt weiß man, im Neuen Testament muss man gut achten, wenn das Wort Schlachtopfer vorkommt, dann meint es normalerweise speziell das Friedensopfer. Und so zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 18. Und nun, bei diesem Opfer durfte man einen Teil Gott darbringen auf dem Altar und einen Teil durfte man essen. Man durfte auch Leute einladen, so wie Elkanah seine ganze Familie eingeladen hat. Das war ein Friedensopfer. Nun, dieses Opfer drückt aus, der Herr Jesus ist gestorben, damit wir Frieden mit Gott haben könnten. Römer 5, Vers 1, Kolosser 1, Vers 20. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das wird hier ausgedrückt. Und zwar Frieden mit Gott und auch Frieden mit Menschen, die dieses Opfer auch angenommen haben. Also Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott. Das wird in diesem Opfer uns vorgestellt. Und da wird auch dann erwähnt, man muss nicht nur das Fett, kann man gleich übersetzen, das Beste, die Eingeweide, die inneren Gefühle, die Liebe, sondern auch die Nieren muss man nehmen. Und Nieren heißt auf Hebräisch Kelayot, das kommt von der Wurzel Kala, vollkommen sein. Also Nieren heißt eigentlich im Hebräischen die Vollkommenen. Das spricht von der Vollkommenheit des Herrn Jesus. Und dann heißt es den Fettlappen über der Leber, Yoteret al-Hakavet. Es ist fantastisch, was man im Hebräischen darin sieht. Yoteret, dieser Lappen, das ist ein anatomisch ganz wichtiger Teil bei den Tieren, bei Menschen gibt es das nicht, schützt die inneren Organe. Und dieser Fettlappen, Yoteret, heißt im Hebräischen eigentlich das Überreichliche, das Übermaß. Und Leber, Kavet, kommt von dem Wort von dem Verb kavet, herrlich sein. Das ist eigentlich, Leber heißt eigentlich das herrliche Organ. Ja? Und so spricht das also von der Herrlichkeit des Herrn Jesus und zwar von dem Übermaß seiner Herrlichkeit. Und das wird alles so gesondert dargebracht auf dem Altar. Hier haben wir das Lukas-Evangelium vorweggenommen. Denn in diesem Evangelium geht es ganz speziell um Frieden und Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. In keinem Evangelium geht der Herr Jesus so oft auf Besuch zu Menschen wie im Lukas-Evangelium. Das Friedensopfer. Und nur da finden wir die Geschichte von Zachäus. Heute musste der Herr zu ihm gehen nach Hause. Und diesem Haus ist Heil widerfahren. Sevach Shelamim, Friedensopfer oder Rettungsopfer? Sehen wir, kommen jetzt ganz schnell vorwärts. Wir haben nur noch wenige Minuten für so schöne Dinge. Das Sündopfer heißt auf Hebräisch Chatat. Und das ist das normale Wort für Sünde. Das heißt noch nicht Sündopfer, sondern einfach Sünde. Und das drückt aus, dass der Herr Jesus nicht nur unsere Sünden auf sich genommen hat, sondern er hat sich am Kreuz mit unserer sündigen Natur, die im Römerbrief genannt wird, die Sünde, eins gemacht. Und darum wird im Neuen Testament das Sündopfer genannt, das ist der Ausdruck Perihamartias, für die Sünde. Römer 8, Vers 3, Gott hat ihn gesandt für die Sünde, das ist als Sündopfer. Und der Herr Jesus hat sich mit uns identifiziert, so heißt es in 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und dieses Opfer musste außerhalb des Lagers verbrannt werden. Nicht auf dem Altar. Warum? Weil Gott mit Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Und darum hat der Herr Jesus am Kreuz ausgerufen, außerhalb der Stadt war er, außerhalb des Lagers, Eli, Eli, Lama, Shabbatani, auf Aramäisch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste ihn verlassen, weil er das Sündopfer geworden ist. Gott hat ihn juristisch betrachtet, als wäre er die Quelle des Bösen gewesen in unserem Leben. Aber er blieb in sich der Vollkommene, natürlich. Aber er hat sich so mit uns eins gemacht. Und das ist genau das Markus-Evangelium. Dort wird uns ganz speziell vorgestellt, dass Christus gekommen ist, um für die Bosheit des Menschen zu sterben. Die Sünde in uns. Und dann noch das Schuldopfer. Was ist der Unterschied? Hebräisch Ascham, Schuldopfer, wird in Jesaja 53, Vers 10 direkt verwendet in der Prophetie auf den Messias hin. Er wird das Schuldopfer werden. So wusste man alttestamentlich, was diese Opfer bedeuteten. Das war mit Jesaja 53 ganz klar. Und die Rabbiner früher haben dieses Kapitel auf den Messias bezogen. Auch der Talmud sagt das so. Nun, wann hätte ich ein Schuldopfer bringen müssen? Hätte ich jemandem 100 Schekel gestohlen, dann hätte ich nicht einfach ein Sündopfer bringen können, sondern ein Schuldopfer. Das bedeutete, ich musste dem Geschädigten 100 Schekel zurückgeben und 20% dazu. Und dann eben ein Opfer, ein Schuldopfer. Sehen wir, der Unterschied ist der, beim Schuldopfer geht es vielmehr um den Schaden, der durch die Sünde angerichtet wird. Und beim Sündopfer geht es mehr um die Quelle, die Sünde in uns, die das Böse überhaupt bewirkt hat. Und beim Schuldopfer wird auch gesagt, dass Gott durch das Opfer alles gut macht. Aber man musste seine Sünde bekennen. 3. Mose 5, 5 sagt wirklich, man musste konkret bekennen, was man begangen hat. Und so ist es wichtig, wenn man Gottes Vergebung will, dass man nicht einfach sagt, ja, es tut mir alles so leid. Auch da sollten wir nicht Grossisten sein, sondern Detailisten. Wir haben vieles vergessen. Aber das, was wir wissen, das sollen wir Gott sagen. Und dann auch wissen, 9-mal wird in 3. Mose 4 und 5 gesagt, und es wird ihm vergeben werden. Und es wird ihm vergeben werden. Und es wird ihm vergeben werden. Gewaltig. Und sehen wir jetzt, hier geht es also um den Schaden. Der Jesus ist nicht nur gestorben für das, was wir an sich getan haben, sondern auch für den Schaden. Und es gibt viele Dinge, müssen wir sagen, das können wir nicht mehr gut machen. Das ist geschehen. Ich konnte es Gott bekennen, aber man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und da zu wissen, dass der Herr Jesus auch dafür gestorben ist und dass er Gott mehr verherrlicht hat durch sein Opfer, als wir ihn verunehrt haben, und dass einmal in der Ewigkeit für die, die sich mit Gott versöhnen ließen, wird alles einmal so ausgelöscht sein, dass man wirklich sagen kann, das Werk Christi macht allen Schaden gut. Auch das, was wir nicht mehr reparieren können. Das ist unendlich beruhigend für Menschen, die wirklich manchmal leiden. Ja, ich möchte, wenn ich nur könnte, zurück. Ich kann nicht mehr zurück. Kann es nicht mehr rückgängig machen. Und trotzdem, auch dafür ist der Herr Jesus gestorben. Und ganz kurz nur noch das Speisopfer. Das war ein Begleitopfer, und zwar aus Weizenmehl. und blutig. Der Jesus wird genannt in Jesaja 4, Vers 2, die Frucht der Erde. Sieht man da, dieses wunderbare Weizenfeld. Die Frucht der Erde. Er kam in diese Welt und wurde ein wahrer Mensch. Aber es heißt Feinmehl. Ich glaube, wenn man die Körner so sieht, dann kann man denken, oh, was ist da drin? Vielleicht sind da irgendwelche Verunreinigungen und Insekten drin, ja? Ganz klein. Oder Eier, ja? Nein, Feinmehl. Alles ist offenbar, wie vollkommen er ist. Und darum musste der Herr Jesus zuerst 33 Jahre auf dieser Erde leben, bevor er ans Kreuz ging. Er kam schon in die Welt, in Bethlehem, um zu sterben. Aber diese 33 Jahre, die haben erwiesen, wie vollkommen er ist. Und von dem Speisopfer wird gesagt, dass es mit Öl gesalbt wird. Ja, Messias heißt der Gesalbte. Ganz klar ein Hinweis auf den Gesalbten, den Messias. Aber dann wird auch gesagt, im Zusammenhang mit dem Speisopfer, gemengt mit Öl. Und das spricht davon, dass der Messias, dass der Herr Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde, als Mensch. Und dann wurde Weihrauch darauf getan. Und dieser Weihrauch, dieser Wohlgeruch, spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem ganzen Leben. Er konnte den Menschen sagen, wer überführt mich einer Sünde? Johannes 8. Und niemand konnte was sagen. Er sagte in Johannes 11, ich wusste, dass du mich hörst, weil ich alle Zeit das dir Wohlgefällige tue. Und in Johannes 4 sagte den Jüngern, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennet. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Sein ganzes Leben war zur Verherrlichung Gottes. Und das wird ausgedrückt durch das Speisopfer, das eben im Normalfall ein blutiges Opfer begleitete. Sein vollkommenes Leben, wie das in allen vier Evangelien beschrieben wird. Und die blutigen Opfer, Matthäus beschreibt speziell das Schuldopfer, wo das jüdische Volk sagt vor Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir sind bereit, die Konsequenzen zu tragen. Das kann keiner. Und Matthäus zeigt, und gerade dafür ist der Herr Jesus als Schuldopfer gestorben. Und so haben wir also in den Evangelien ein wunderbares Pendant, Gegenstück zu den Opfern in 3. Mose, die uns so die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorstellen. Und das soll uns eben dazu führen, dass er immer größer und wichtiger wird. Und jetzt versteht man auch, warum das eben so im Herzstück der Tora zu finden ist.